Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Glubal Podcast. Wir alle kennen es, das Märchen vom fairen, bezahlbaren Wohnraum. Nachhaltig geschaffen, mit technischen Innovationen der neuesten Generation vorangetrieben und garantiert am Puls der Zeit. Aber ist das wirklich ein Märchen oder schon Realität? In der Baubranche tut sich endlich was. Gemeinsam mit unserem heutigen Gast, Isabel Bredow von Goldbeck, schauen wir uns genauer an, ob sich Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung wirklich gegenseitig ausschließen müssen. Wie geht modernes Wohnen, ganz ohne Kompromisse? Und warum halten sich manche alten Denkmuster in der Branche so hartnäckig? Ich bin sehr froh, dich, Isabel, heute bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein und über eins meiner Herzensthemen, das Thema Nachhaltigkeit und bezahlbaren Wohnraum zu reden.
Hallo und herzlich willkommen zum Glubal Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Sehr cool. Dann starten wir doch gleich mal hinein. Wer bist du und was machst du? Stell dich doch kurz mal vor.
Ja, ich bin Isabel Bredow. Ich bin seit über 10 Jahren in der Baubranche unterwegs und bin durch einige Umwege inzwischen in Rostock gelandet, an der Ostseeküste. Inzwischen auch schon seit, oh Gott, ich glaube 8 Jahren. Ja, das Thema Nachhaltigkeit hat sich vor allem bei mir zu Beginn meiner Karriere so ein bisschen manifestiert. Da war ich im Offshore-Windenergiebereich unterwegs und das hat mich auch von meinem Geburtsort Berlin an die Küste getrieben und bin dann irgendwann bei Goldbeck gelandet, wo ich jetzt seit 6 Jahren im Vertrieb unterwegs bin als sogenannte Sales Managerin mit dem Schwerpunkt Wohnungsbau und Bauen im Bestand.
Okay, alles klar. Und warum ist gerade das ganze Thema Nachhaltigkeit für dich so ein Herzensthema und auch der bezahlbare Wohnraum?
Nachhaltigkeit war eigentlich schon sehr früh ein Thema bei mir. Also ich bin recht behütet im Mittelstand aufgewachsen und bin dann irgendwann in recht linken WGs in Berlin gelandet. Und da hat sich das Ganze so ein bisschen manifestiert und auch so meine ganze innere Einstellung. Und ich habe dementsprechend auch immer versucht, ein bisschen auch das im Beruflichen einzubringen. Obwohl ich immer in großen Unternehmen unterwegs war. Von meinem erstes Praktikum, mein großes war in der Elbphilharmonie in Hamburg bei Hochtief. Bin dann halt, wie gesagt, später in den Offshore-Bereich dann auch gelandet, auch bei Hochtief. Und bei Goldbeck hatte ich dann halt die Möglichkeit, das Thema Wohnungsbau so ein bisschen mitzuentwickeln und mit an den Start zu bringen. War auch mal zwischendrin als kleine Zwischenstation 2 Jahre beim kommunalen Wohnungsbauunternehmen. Und ich finde, als Architekt oder als Ingenieurin, was ich ja bin, ist einfach dieses mit Wohnraum zu arbeiten wirklich eine extrem spannende Nummer, weil man halt viel mehr am Menschen plant. Also man schafft ja Wohnraum, wir wohnen alle, man gestaltet damit auch ein bisschen die Gesellschaft, man gestaltet Miete. Und gerade das Thema bezahlbarer Wohnraum ist ja gerade ein explosives Thema in Deutschland. Und ich finde, das ist schon eine schöne Motivation, wenn man dann eine gewisse Sinnhaftigkeit an der Arbeit finden kann, dass man quasi, ist jetzt ein bisschen groß gesprochen, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, man arbeitet daran, die Probleme in Deutschland zu lösen, indem man Ideen schafft für einen sozialen Wohnraum und das am besten sogar noch nachhaltig.
Sehr gut, so soll es sein. Gerade das Thema Nachhaltigkeit, also die Gebäude so zu planen, aber auch zu bauen, dass es dann halt auch für die Zukunft möglichst nachhaltig ist. Jetzt bist du ja in der Rolle eines Sales Managers. Inwieweit hast du denn da Einfluss auf die Planung oder auf die Projektbearbeitung oder mit den Projektpartnern bis zu deinem Austausch in deiner Rolle? Wie kann ich mir denn das vorstellen, was deine Verantwortung, was deine Rolle ist und wie passt das dann in diesem ganzen Kontext Nachhaltigkeit und moderner Wohnungsbau zusammen?
Also Goldbeck ist inzwischen ja recht bekannt, vor allem durch unseren Jan-Henrik Goldbeck. Wir sind ja ein Systembauer. Das heißt, wir sind kein in dem Sinne klassisches Bauunternehmen, sondern bei uns ist ja ein Bausystem dahinter, was bedingt, dass wir schon sehr früh am Bauherrn dran sind. Am allerliebsten sogar schon, wenn wir jetzt vom Wohnungsbau reden, dass wir sogar schon bei B-Plänen so ein bisschen mitspielen können. Das bringt natürlich auch extreme Gestaltungsmöglichkeit. Und bei meiner Position als Sales Manager oder ich nenne es auch gerne immer Projektleitung Verkauf, bin ich halt gerade in dieser Phase null dann aktiv. Also ganz am Anfang am Bauherrn bis hin im Grunde, ich steige dann so ein bisschen aus, wenn sich der Kran oder der Bagger auf der Baustelle dann bewegt, dann bin ich raus. Das heißt, dieses ganze Thema, wie gestalte ich ein Gebäude nachher, da bin ich mit involviert. Ich plane nicht selber. Da haben wir ein Team für Architekten und Ingenieure, die da halt am Ende des Tages dann das Gebäude planen. Aber ich bin quasi die Schnittstelle zum Kunde und gestalte auch quasi den Weg dahin.
Mhm. Okay, alles klar. Also so viel jetzt schon mal zu der Rolle und zu der Verantwortung. Und kommen wir jetzt noch mal so ein bisschen zu dem, ja, zu dem modernen Wohnungsbau. Was ist denn für dich ein moderner Wohnungsbau? Jetzt hast du auch schon ein bisschen genannt, Goldbeck, bekannt für den Systembau. Vielleicht kann man das da auch noch ein bisschen mit einfließen lassen.
ja, moderner Wohnungsbau. Ich merke so ein bisschen, dass man wieder hinkommen muss, wirklich den Menschen beim Bauen in den Vordergrund zu bringen. Denn wie gesagt, es ist wirklich, Wohnen ist ja ein politisches Thema geworden. Wir haben ja eine große Wohnungsnot, weil wir auch zum Teil einfach den falschen Wohnraum haben. Also ich sehe es jetzt hier vor allem in Rostock. Hier wurde eine ganze Zeit lang halt recht große Drei-Zimmer-Wohnungen für den Mittelstand gebaut. Und es wurde der soziale Wohnungsbau komplett vergessen. Das heißt, für mich ist dann moderner Wohnraum stärker darauf zu achten, was ist eigentlich der Bedarf und auch nachhaltig mitzudenken. Ein schönes Beispiel ist des deutschen Lieblings dunkelgrauen Anthrazittons. Gerne ja auch in Fenstern. Und jeder, der in seinem Haus wohnt, wo die Fenster von außen Anthrazit gestaltet sind, merkt, wie im Sommer sich das Ganze ausdehnt und man teilweise Probleme hat, die Balkontür zu öffnen. Und da merkt man auch so langsam einen Wandel oder grundsätzlich große Fensterflächen, dass man sich dann doch wieder teilweise besinnt zurück zum guten Brüstungsfenster im Mietwohnungsbau, vor allem im innerstädtischen Bereich, dass auch man die Aspekte stärker mitdenkt. Denn man kann natürlich auch vieles mehr über die Haustechnik lösen, aber die beste Haustechnik ist ja meistens die man nicht verbauen muss. Muss man nicht warten, kostet nichts. Und das, finde ich, ist gerade eine starke Richtung, wo sich auch die Architektur so langsam wieder hinentwickelt. Und da sind wir bei Goldbeck dann auch ganz vorne mit dabei, weil wir durch diesen Systemgedanken schon gewohnt sind, Dinge wirtschaftlich zu gestalten. Das heißt, wirklich auch Dinge dann zu hinterfragen. Also Systembau heißt ja nicht, dass man keine Architektur macht, aber dieser Systemgedanke, das ressourcenschonende Arbeiten, ist dann im Vordergrund. Und so denken wir zum Teil auch ein bisschen anders und finde ich, schaffen deshalb auch ganz gut, diese Themen zu platzieren.
Mhm. Verstehe. Jetzt hast du ja schon ein bisschen gesagt, man hat ja in der Vergangenheit so ein bisschen an dem Bedarf vorbei gebaut und auch geplant. Einige Trends hast du uns jetzt schon genannt. Was ist denn jetzt deiner Meinung nach etwas, was wir benötigen oder was wir brauchen? Also wo muss denn jetzt anders geplant und gebaut werden, damit es dem Bedarf von heute entspricht?
Wir müssen im Grunde mal wieder viel Wohnraum in kurzer Zeit schaffen. Das sieht man ja, die Probleme sind ja schon da, vor allem in den Städten. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir zum Teil ist es nicht ganz so heiß wie zum Beispiel in Berlin oder in Hamburg. Aber auch hier haben wir ein großes Problem, dass wir zwar leerstehenden Wohnraum haben, aber zum Teil halt den falschen Wohnraum, nicht barrierefrei, überalternde Gesellschaft. Das heißt, es geht jetzt darum, schnell Wohnraum zu schaffen, der auch barrierefrei ist, der für Familien geeignet ist und der auch der Herausforderung stellt, der Gesellschaft, die immer älter wird. Weil das ist ja auch ein großes Thema. Und da bietet auch wieder der serielle Bau eine ganz gute Lösung, weil wir einfach schnell Wohnraum schaffen. Das heißt jetzt nicht, dass wir wie damals in der DDR auf einmal überall Plattenbauten hinstellen. Das geht ja schon ein bisschen eleganter. Aber dieser serielle Gedanke dahinter, das heißt ein hoher Vorfertigungsgrad, dass man weniger Zeit nachher auf der Baustelle verbringt, ohne die Individualität des einzelnen Bauprojektes dadurch zu vernachlässigen, ist ein Lösungsweg, um das Problem anzugehen.
Ja, das ist ja das, was den Systembau ja auch ausmacht, dass ich halt mit möglichst vorgefertigten oder einem hohen Vorfertigungsgrad halt schnell auch auf der Baustelle bauen kann. Ja, vielleicht nochmal anders gefragt. Angenommen, ich bin jetzt Bauherr und habe jetzt die Möglichkeit, okay, gewisses Bauprojekt mit euch umzusetzen. Jetzt habe ich aber die Auswahl zwischen einem klassischen Bauunternehmer, ja, und ein Systembauer wie euch. Was sind denn so jetzt die Gründe dafür oder warum sollte ich mich jetzt als Bauherr für euch interessieren? Warum sollte ich das gemeinsam mit euch machen?
Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass der Systembau die Lösung für jedes Bauvorhaben ist, aber es bringt dem Bauherr natürlich schon diverse Vorteile. Also erstmal, Goldbeck ist ja nicht nur ein Systembauer, sondern auch als Generalübernehmer tätig. Das heißt, wir haben auch die komplette Planung in-house. Das heißt, im konventionellen Bau, wenn man Architekten und Fachplaner ranholt, nachher Einzellosvergaben macht, die einzelnen Gewerke ranholt, ist es natürlich für einen Bauherrn deutlich aufwendiger nachher, das Bauvorhaben zu realisieren. Er muss viele Schnittstellen abbilden. Es ist bei uns natürlich am Ende des Tages einfacher. Zusätzlich ist es natürlich nachher schneller. Und je nachdem, wie nachher die Planung auch aussieht, gibt es dort auch einen Kostenvorteil nachher im Systembau nachher. Und um noch auf das Thema Nachhaltigkeit zurückzugehen, der Systembau ist an sich schon wahnsinnig ressourcenschonend. Einfach durch die Vorfertigung, dadurch, dass wir nicht jedes Bauwerk wieder quasi von vorne anfangen, sondern schon einen Grundstock haben, so ein bisschen beim Lego. Wir haben ja schon unsere Lego-Bauteile, die schon optimiert sind. Puzzeln wir das Bauvorhaben dann individuell zusammen. Das heißt, auch im Sinne der Nachhaltigkeit kann Systembau da einen wahnsinnigen Vorteil haben zum konventionellen Bauen.
Und wenn ich das richtig verstehe, bezahlbar wird der Wohnraum dann, wenn ich halt möglichst kostengünstig das Bauwerk entwickle, aufstelle, baue. Also das heißt, sei es in der Planung, sei es in der Vorfertigung, sei es dann auch wirklich in der Montage, dann in der Ausführung. Und das ermöglicht dann einen bezahlbaren Wohnraum. Ist das korrekt?
Also bezahlbar ist der Wohnraum natürlich, wenn die Miete entsprechend niedrig ist. Da spielen natürlich viele Faktoren rein. Natürlich eine effiziente Planung. Wenn ich ein Gebäude nicht gut ausnutze, wenig Wohnfläche generiere auf viel Fläche, ist natürlich nachher die Wohnfläche an sich teurer. Wenn ich klassischerweise eine Tiefgarage runtersetze, einen Keller baue, geht das nachher auch wieder auf die Wohnfläche und macht das Ganze teurer. Also viel, viel ist das Thema Planung. Dann natürlich auch, wie baue ich das Ganze? Mit welchen Baustoffen baue ich das Ganze? Aber zuletzt zählt ja auch viel, was kostet es nachher im Betrieb? Und da wieder zurück, wenn man da auch das intelligent wieder in die Planung macht, wenig Haustechnik reinbringt, bringt das auch Vorteile. Oder auch dann gedacht, gute energetische Konzepte. Schönes Beispiel ist eine Geothermieanlage. Ist im Erstinvest meistens teurer, kann aber natürlich über einen langen Zeitraum nachher günstiger kommen, was sich natürlich auch wieder auf die Miete ausschlägt. Das heißt, das ganze Thema bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist recht komplex und auch individuell dann immer auf das jeweilige Vorhaben anzupassen.
Okay. Vor kurzem war wieder in den Nachrichten, dass Deutschland es wieder nicht geschafft hat, sein ehrgeiziges Zielprojekt mit den 400.000 Sozialwohnungen umzusetzen. Wie nimmst du das ganze Thema wahr? Ist das einfach ein zu ehrgeiziges Ziel oder ist es einfach aufgrund von mangelnder Effizienz nicht richtig angegangen worden? Oder wo siehst du da die Barrieren, dass das einfach nicht umgesetzt wird, so wie man es sich wünscht?
Ich glaube, da schlägt viel der Fachkräftemangel rein. A, bei den Behörden, Also ich bin immer kein Fan davon, den kompletten schwarzen Peter, warum in Deutschland nicht gebaut wird, zu den Behörden zu schieben. Aber man merkt es an vielen Stellen, dass dort einfach schlicht Personal fehlt, dass dort auch schnell über Bauvorhaben entschieden werden kann, bis hin zu, dass man nicht mehr richtig in Vorabstimmung gehen kann. Also MV ist ja ein Flächenland, das heißt, ich habe da mit ziemlich vielen Behörden zu tun und da variiert das wahnsinnig, wie gut man sich mit dem Ämter vorher abstimmen kann und wie schnell auch nachher Dinge durchgehen. Und meiner Erfahrung nach liegt das nicht daran, dass die Bearbeiter auf dem Amt nachher teilweise faul sind, sondern wirklich zum Teil einfach auch, sie haben zu wenig Leute. So, wenn natürlich man mit den vorliegenden Anträgen beschäftigt ist, dann hat man nicht noch den Raum davon, irgendwas vorab zu stimmen, was vielleicht im Endeffekt den Prozess verlangsamen würde. Aber man kennt das ja selber, der Tisch ist voll, dann packt man sich noch nicht irgendwas drauf, um Vorarbeit zu leisten. Und das nächste ist, es gab in Deutschland ja eine ganze Zeit lang sehr hohe Renditen im Immobilienmarkt. Ich habe das damals live in der Offshore-Branche erlebt, da gab es dann auch mal so einen kleinen Einknick, dass die Förderung gestrichen wurde und auf einmal war keine hohe zweistellige Rendite mehr zu bekommen, sondern nur niedrige zweistellige Rendite. Und dann war der Offshore-Windenergiebereich auch erstmal tot. Und ich glaube, das erleben wir auch gerade so ein bisschen in Deutschland. Die ganzen Projektentwickler waren ganz schön verwöhnt von den Renditen, die man herbekommen kann. Und da muss sich jetzt, glaube ich, der Markt erstmal wieder so ein bisschen einrütteln, dass vielleicht Immobilien gerade nicht so die Goldgräbergeschäfte sind, sondern dass man da mit recht schmalen Renditen rechnen muss. Und dann noch als letzten Punkt, Wohnungsbau ist für mich eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, wo auch wieder stärker kommunale Wohnungsbaugesellschaften, finde ich, in die Verantwortung gezogen werden müssen zu bauen. Also ich bin ja ursprünglich Berlinerin, da gab es ja damals quasi so einen Ausverkauf nach der Wende, da ist ja alles irgendwie klein geschrumpft und die bauen jetzt ja gerade erstmal wieder den Bestand an staatlichen Wohnungen auf. In Rostock ist ein bisschen anders, da gehören 2/3 immer noch der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. Aber ich finde, das ist auch ein ganz großer Punkt, was irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen ist, dass, wie gesagt, Wohnen ein gesamtgesellschaftliches Thema ist und meiner Meinung nach nicht nur Privatinvestoren überlassen werden kann.
Also siehst du das doch auch schon so, dass zu einem gewissen Prozentsatz gewisse Wohnungen einfach in staatlicher Hand oder in kommunaler Hand gehören müssen?
Genau. Also vor allem, es ist halt auch einem Investor schwierig zu erklären, rollstuhlgerechte Wohnungen zu bauen. Wahnsinnig teuer, aber ist natürlich gebraucht. Und wie gesagt, ich finde, das ist eine soziale Verantwortung, dass wir auch Wohnungen schaffen müssen für Menschen mit einer Beeinträchtigung.
Ja, soziale Verantwortung, wenn wir bei dem Punkt sind, das ist ja auch etwas, mit dem du dich ja auch sehr stark auseinandersetzt. Und da habe ich jetzt auch aus meinen Notizen gesehen, dass du dich da auch ja in einer gewissen ehrenamtlichen Position betätigst und bewegst. Erzähl uns doch gerne mehr darüber.
Genau, also derzeit bin ich Mentorin bei einem sehr schönen Programm. Ich glaube, das ist sogar deutschlandweit. Das nennt sich hier in Rostock My Turn, My Power. Das hat den Hintergrund, dass man als Art Mentorin Frauen mit Migrations- oder Flüchtlingshintergrund zur Seite steht, Fuß auf dem Arbeitsmarkt zu fassen. Das heißt, bei Bewerbungen hilft, vielleicht auch durchs Netzwerk ein paar Türen öffnen kann oder einfach nur mit Rat und Tat zur Seite steht. Weil Deutschland ist ja manchmal schon ein recht kompliziertes Land mit auch vielen ungeschriebenen Gesetzen, wie man sich zu verhalten hat, dass man da einfach ein bisschen zur Seite steht. Und da habe ich jetzt im letzten halben Jahr eine junge Frau aus der Ukraine begleitet, die inzwischen auch einen Ausbildungsplatz gefunden hat als Bürokauffrau. Und ich werde jetzt wahrscheinlich demnächst die nächste junge Frau kennenlernen, die ich dann auf ihrem Weg wieder begleiten darf.
Sehr schön. Ja, und wenn wir das jetzt Ganze so ein bisschen in einen Kontext auch mit der nachhaltigen Bauen zusammenbringen, also soziale Verantwortung und nachhaltiges Bauen, wie denkst du, kann man denn das alles unter einem Hut zusammenbringen oder zusammenfassen? Geht das, also soziale Verantwortung und nachhaltiges Bauen, geht das miteinander?
Also ich finde, das ist immer ein Irrglaube, dass das nachhaltiges Bauen gleich teuer heißt. Also ich hatte ja vorhin schon so ein paar Beispiele genannt, wie man ja nachhaltig bauen kann. Zum Beispiel bodentiefe Fenster zu hinterfragen. Das wird im Grunde günstiger, aber ist nachhaltiger. Wir haben uns da auch von Goldbeck so ein bisschen genähert, weil ich hatte es ja schon ein paar Mal, dieses ganze Thema ist ja recht wahnsinnig komplex. Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Deshalb haben wir auch in dem Systemgedanken die sogenannten Blue Buildings geschaffen, die halt dann verschiedene Nachhaltigkeitsstufen einmal anzeigen. Und auch dann nachher einen Preis dahinter mit verschiedenen Maßnahmen und auch mit Förderungen dahinter. Das heißt, es schließt sich nicht per se aus. Man muss es halt nur intelligent integrieren.
Okay. Jetzt hatten wir das ganze Thema Nachhaltigkeit und auch soziale Verantwortung. Gehen wir noch so ein bisschen an den Punkt Innovation. Ich denke, Goldbeck ist natürlich als Unternehmen auch sehr, sehr innovativ. Und Innovation ist ja auch ein Wort, das im Bauwesen häufig gerne so inflationär gebraucht wird. Alle wollen innovativ sein, Prozesse modernisieren und so weiter. Wie beschäftigst du dich denn mit dem Thema Innovation? Inwieweit betrifft dich das im Alltag? Mit welchen Technologien setzt du dich so auseinander? Was treibt dich denn da so um?
Also es war auch definitiv eine Motivation, warum ich damals zu Goldbeck gegangen bin, weil es ein Vorreiter ist, innovativ in der Baubranche zu arbeiten. Also allein schon durch diesen ganzen Systemgedanken. Ich finde das schon immer wieder spannend, wenn man so an konventionell denkt, dass es ja wirklich dann jedes Gebäude so fast schon ein individuelles Einzelwerk ist. Warum? Man kann das zu einem gewissen Maßstab natürlich systematisieren und damit dann auch die Chance nutzen, Innovation voranzutreiben. Weil es bringt einfach wirtschaftlich nicht so viel, bei einem Einzelbauwerk innovativer zu arbeiten, sondern die beste Skalierung hast du ja am Ende des Tages, wenn du das im großen Kontext nachher siehst. Dann kommst du ja auf ganz andere Ideen, mal Dinge auszuprobieren. Und hast da einfach ganz andere Chancen, innovativer zu gestalten. Und man merkt es auch an vielen Betrieben, dass halt Bauen immer noch ein Handwerk ist, wo viel individuell und einzeln mit der Hand gearbeitet wird. Sieht man an der IT, wie viele Unternehmen ausgestellt sind. Ich weiß noch, ich hatte als Jungbauleiterin vor knapp 8 Jahren noch nach Unternehmer, die hatten keine E-Mail-Adresse. Ist denn schon ganz spannend. Ja. War halt ein kleiner Handwerkerbetrieb, war bis jetzt nicht nötig, hat halt seine Aufträge sonst übers Netzwerk bekommen. Und da ist im Bau halt auch einfach eine Riesenschere, weil wir haben auch immer noch die kleinen Handwerkbetriebe auf dem Land, die wirklich noch gefühlt wie vor 100 Jahren arbeiten. Und dann haben wir die großen Bauvorhaben, die großen Unternehmen wie auch Goldbeck, die einen hohen Maßstab an Innovation und Digitalisierung haben. Und das Ganze muss am Ende des Tages irgendwo zusammenpassen. Aber es hat natürlich auch eine große Chance, dass man im Bau von anderen Branchen lernen kann. Also viel von der Automobilindustrie auch. Ich habe auch einen kleinen Hintergrund als Qualitätsmanagerin. Da bin ich so durch den Offshore-Windenergiebereich reingerutscht. Und da wird ja viel dann die Automobilbranche als Beispiel genommen mit Prozessen und Optimierung. Und ich finde, da kann man auch schon eine Menge nachher auf dem Bau adaptieren.
Hast du da so konkrete Beispiele, was man aus anderen Branchen mit in die Baubranche überführen kann und ansetzen kann und lernen kann?
Also unabhängig vom Systembau, das Thema mehr Vorfertigen. Also sieht man ja auch schon, dass sich in der Haustechnik da vor allem im Wohnungsbau auch viel tut, unabhängig davon, ob das ganze Gebäude nachher im Systembau ist, dass die Register vorgefertigt werden. Das ist natürlich, das sieht man auch bei konventionell gebauten Gebäuden inzwischen recht häufig. Planung prozessorientierter zu denken. Ich habe ja das Glück bei Goldbeck, dass wir die Fachplanung nachher im Hause haben, dass es einfach klar ist, wie agieren wir nachher miteinander. Aber ich weiß noch von meinen Zeiten, wo ich auch Planungsbüros nach HUI gesteuert habe, dass da schon manchmal so ein bisschen hin und her war, wer macht jetzt eigentlich was? Und man hat aufeinander gewartet, dass man da auch schaut, dass man selbst mit verschiedenen Akteuren, die nicht in einem Unternehmen sind, da ein bisschen Prozess orientierter denkt und vielleicht nicht so also nicht so die eigene Leistung, die man erbringen muss, sondern den Gesamtprozess des Bauvorhabens im Sinn haben muss, das Endprodukt, was am Ende rauskommt und nicht nur meinen kleinen Teil, den ich dazu leiste. Also einfach diese ganze Prozessstruktur nachher.
Okay, alles klar. Also das finde ich auch immer sehr spannend, dass gerade die Baubranche ja aus diesen anderen Branchen halt noch viel lernen kann. Ja, gleichzeitig habe ich aber auch immer noch den Eindruck, dass die Baubranche, bei der dauert es halt immer sehr lange, bis sie sich irgendwie verändert. Manchmal frage ich mir die Stelle, möchte sie sich überhaupt auch verändern? Weil die Baubranche ist ja jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie auf jeden Zug schnell aufspringt. Wie ist denn da deine Erfahrung? Merkst du da mittlerweile einen gewissen Wandel, dass sie sich dafür jetzt mehr öffnet? Bei größeren Unternehmen wie Goldbeck kann ich mir das definitiv vorstellen, aber wie ist das dann beim sagen wir mal, kleinen Bauunternehmen da um die Ecke. Wie schaut es denn da aus? Also wie ist denn da so deine Wahrnehmung von der Entwicklung?
Man kommt einfach nicht dran vorbei, weil sich einfach der Rest der Welt auch gerade extrem schnell entwickelt. Und da muss einfach der Bau nachher auch mitziehen. Also auch das Unternehmen um die Ecke wird sich früher oder später dem Thema KI stellen müssen. Egal, wie sie jetzt gerade aufgestellt sind. Deshalb kommen wir da, können wir das im Bau uns eigentlich gar nicht leisten, auf der Stelle zu treten. Ich finde, da kann man auch wieder einen schönen Schwung zur Automobilindustrie machen. In Deutschland, wo man ja lange auf den Verbrenner gesetzt hat und da so ein bisschen auf der Stelle getreten ist und so ein bisschen den Anschluss zum Elektrofahrzeug verpasst hat, wo wir inzwischen ja von den Chinesen überholt wurden, was inzwischen Innovation und Technik angeht. Ja, da müssen wir auch im Bau was tun. Klar, gebaut wird immer. Das heißt, es ist nicht so, dass das irgendwie nachher dieser Markt einfach dann zusammenbricht. Aber man sieht es ja jetzt schon, wenn wir uns nicht weiterentwickeln, effizienter bauen, kostengünstiger bauen, dann kriegen wir eine ganz andere Krise. Der Bau lebt weiter, aber wir haben ein gesellschaftliches Problem nachher.
Und was ist dieses gesellschaftliche Problem?
Nee, dass wir einfach zu wenig bauen oder zu teuer bauen. Also von, was wir schon hatten, den Wohnraummangel bis hin zu, dass es auch für Firmen zu expandieren irgendwann schwierig wird, einen neuen Büroanbau zu bauen, eine neue Halle zu bauen, wenn wir da beim Bauen nicht günstiger und schneller werden.
Merkst du da auch so eine gewisse Entwicklung bei kleineren Firmen? Ich kann jetzt mal persönlich sprechen, also man hat schon häufig jetzt gerade bei uns den Eindruck, dass immer kleinere Firmen, Ingenieurbüros dann doch sich mit größeren zusammentun, in größere zusammengeschlossen werden. Teilweise werden auch Büros aufgegeben, weil viele dann so in den 70ern, 80ern entstanden worden sind und die Nachfolge konnte nicht richtig geklärt werden. Entweder wurden die verkauft. Wie ist es denn da so bei dir im Umfeld oder aus deinen Erfahrungen? Merkst du da auch irgendwie so einen gewissen Trend, dass es jetzt, ja, die Größeren überleben, aber die Kleineren werden sozusagen ja, aufgefressen?
Ich finde, das variiert. Also ich finde, es gibt noch viele Kleine, die halt gefühlt seit Jahrzehnten so arbeiten, wie sie schon immer arbeiten, die einfach durch ihre Seilschaften leben. Man ist halt vernetzt, man hat schon vor 30 Jahren zusammengebaut, man kennt sich vom Stammtisch und dann macht man das halt so, wie es man schon früher gemacht hat. Die überleben. Und dann merke ich auch, dass es aber viele junge Unternehmen gibt, vor allem im Bereich der Planung, die es auch mal anders versuchen. Die dann auch in einem Vier-Mann-Büro schon mit 3D-Planung arbeiten. Wo ich manche größere Planungsbüros kenne, die gefühlt immer noch mit Stift und Papier arbeiten, weil sie das auch schon seit Jahren so gemacht haben. Aber auf jeden Fall ist da ein Thema, was du ja gerade auch schon meint, dass die alten Büros dann aussterben. So langsam aber sicher keine Nachfolge finden. Aber vielleicht liegt es auch ein bisschen an Mecklenburg-Vorpommern. Hier haben die kleinen Büros definitiv immer noch einen Platz.
Okay, jetzt haben wir schon so ein bisschen über die Herausforderungen der Baubranche gesprochen, vor allem das mit dem Fachkräftemangel. Jetzt mal angenommen, du hättest jetzt einen Wunsch frei, wie du die Baubranche verändern könntest. Wo würdest du ansetzen und was würdest du denn gerne ändern?
Mutiger sein. Ich finde, wie gesagt, es hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht viel getan. Ich habe das Gefühl, es trauen sich die Leute auch nicht, richtig mal mutig zu sein und vielleicht auch mal innovativer zu sein. Ich weiß nicht, wie lange schon wir über das Thema von autofreien Quartieren sprechen, dass sowas in Deutschland noch nicht so richtig umgesetzt wird, weil man sich dann doch nicht so richtig traut. Weil ich sehe es ja auch dann, um bei dem Beispiel zu bleiben, Diskussion mit dem Bauherrn, die Leute wollen unbedingt ihr Auto vor der Tür haben. Und ich finde da, um innovativ zu sein, müssen wir da einfach auch mal mutiger sein und Dinge wagen. Wenn man mal über den Tellerrand dann schaut, irgendwie nach Skandinavien und auch nach Österreich, nach Wien, was da alles vor allem im Bereich der Quartiere und Wohnen passiert, da sind wir in Deutschland ja wirklich, wirklich Lichtjahre hinweg und bauen im Grunde unsere Quartiere fast immer noch so wie in den 50ern gefühlt. Irgendwo ein zentraler Autoplatz, ein paar Häuschen drumherum und vielleicht so ein Spielplatz an der Ecke. Ja, mehr Mut.
Mehr Mut bei wem? Sowohl bei Bauherren als auch bei Planern? Oder müssen da einfach die Planer mehr Überzeugungsarbeit beim Bauherrn leisten, dass der von den neuen Ideen überzeugt wird? Wo würdest du da ansetzen?
Ja, da müssen, glaube ich, alle mutig sein und alle auch der Gesellschaft dann mehr zutrauen, dass andere Wege, Veränderungen positiv angenommen wird.
Okay. Jetzt hast du ja schon einige Stationen bei dir im Berufsleben durchlaufen. Hochtief, Offshore-Anlagen, jetzt bei Goldbeck. Ich möchte gerne mal so ein bisschen einen Blick in deine Erfahrungen als Bauingenieurin reinwerfen. Auf LinkedIn sprichst du ja immer wieder an, dass die Baubranche ja nicht gerade dafür bekannt ist, sich schnell zu verändern oder anzupassen. Das haben wir ja schon alles viel besprochen. Gibt es da so Punkte, wo du gerade aus deiner Erfahrung so besondere Herausforderungen erlebt hast, von denen du da gerne berichten möchtest?
Es sind eigentlich wenige Einzelereignisse, wo man jetzt den Finger drauf legen könnte. Also ich habe halt an vielen Punkten, also ich glaube, da hat mich vor allem so ein bisschen bei dem Denken meiner Zeit in der Offshore-Windindustrie geprägt, weil Hochtief ist ja auch ein, im Anführungszeichen, recht klassisches Bauunternehmen und war auf einmal in diesen Offshore-Windenergiebereich, der Maschinenbau ist, der eine hohe Anforderung an Qualitätsmanagement, dann noch angelsächsischer Raum mit Anforderungen an Arbeitsschutz, und auf einmal musste ganz anders gedacht werden. Es war eine Serienfertigung dahinter, weil man 200 Anlagen gefertigt hat. Da habe ich dann so gesehen, wie so zwei Welten so ein bisschen aufeinander getroffen sind. Einmal dieses total prozessoptimierte, durchdachte Konzept dahinter von in der Windenergiebranche und dann das Bauunternehmen Hochtief.
Also ich finde der Vergleich mit dem Hochtief und Goldbeck einfach so unterschiedliche Ansätze der Bauausführung oder des Bauunternehmens, das finde ich sehr interessant. Also vielleicht kannst du da mal so ein bisschen aus deinen Erfahrungen berichten.
Also im Endeffekt bauen ja beide Unternehmen. Und da sehe ich bei beiden Unternehmen verschiedene Ansatzpunkte, wo sie besser sind. Also so eine Elbphilharmonie zu bauen, würde Goldbeck schwer fallen.
Ja.
Heißt, so komplexe Großprojektstrukturen, sowas hat so ein Unternehmen wie Hochtief natürlich am Ende des Tages perfektioniert. Aber wenn ich mir so eine Goldbeck-Baustelle anschaue, wenn wir da 100% im Systembau sind, wo dann wie Lego das ganze Gebäude wächst, die Wände kommen an, die Fenster sind nachher schon drin, wir machen nur die Notabdichtung drauf und dann geht es nachher auch im Ausbau los, der auch bis zu einem gewissen Maße nachher systematisiert sind. Das würde mit einer Hochtiefstruktur nachher auch schwierig werden, weil die ganz anderes, der Bauprozess ist am Ende des Tages dann doch schon vor allem nachher im Rohbau deutlich anders.
Jetzt haben wir so ein bisschen den Unterschied zwischen den zwei Unternehmen beleuchtet. Kommen wir nochmal zurück auf dich. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst, was so dein herausforderndstes Projekt war. Ja, wenn du wirklich schaust, also dieses Projekt, hey, das war richtig herausfordernd, aber auch richtig spannend, weil ich auch viel dazugelernt. Hast du da irgendwie etwas, was dir da besonders gut in Erinnerung geblieben ist?
Also ich glaube, wo ich wirklich persönlich sehr nachher auch gewachsen bin, wir haben uns in Rostock als Goldbeck bei einer öffentlichen Ausschreibung beteiligt, der Zollhochschule hier, ein recht großes Projekt. Das habe ich federführend in der Angebotsphase betreut. Haben wir am Ende des Tages nachher leider verloren, aber das war halt so komplex. In Rostock entsteht gerade ein komplett neuer Standort für die Ausbildung von Zollmitarbeitern. Das heißt Wohnungen, ein Campus, eine Mensa, Parken nachher. Das war halt als GÜ-Wettbewerb ausgeschrieben, auch in mehreren Stufen. Das heißt, es war nicht, man macht ein Angebot, gibt das Ganze ab und dann ist Zuschlag, sondern es hat sich über ein ganzes Jahr gezogen. Wir haben dort mit einem Wiener Architekturbüro zusammengearbeitet, was unsere Systembauweise ein bisschen weiterentwickelt hat. Und einfach dieses mit einem externen prämierten Architekturbüro, die Goldbeck Systembauweise, durchzuspielen und das zu entwickeln. Dann natürlich auch die ganze Herausforderung öffentliche Hand, öffentlicher Wettbewerb, das alles irgendwie zu gestalten. Und das war natürlich nachher auch vom Angebotsprojektteam wahnsinnig, weil neben dem externen Büro hatten wir auch noch intern mehrere Leute nachher mit. Ich glaube, da habe ich nachher insgesamt, wenn ich die extern nachher mitziehe, knapp 100 Leute koordiniert. Das war natürlich dann doch ganz schön herausfordernd, das Ganze.
Okay. Und du warst ja auch mal Studentin, Bauingenieurwesen studiert. Wenn du jetzt rückblickend jetzt in deiner Position oder mit deiner Erfahrung etwas den jungen Studenten, Studentinnen gerne mit auf den Weg geben möchtest, was wäre das denn?
Rausgehen, Erfahrungen sammeln, also auch schon während des Studiums Werkstudententätigkeiten machen und vor allem auch mal raus auf die Baustelle. Ich finde, egal wo es einem nachher als Bauingenieur oder Ingenieurin auf dem Lebensweg hinführt, einmal richtig im Dreck gestanden zu haben und sei es auch nur für 4 Wochen, prägt einen, um das mal gesehen zu haben und auch mal den Ton, den auf so einer Baustelle herrscht, einfach mal mitbekommen zu haben. Weil das ist es ja am Ende des Tages, auch wenn man im Büro nachher sitzt und den Plan macht, am Ende müssen es nachher Menschen realisieren und bauen. Und ich finde, das muss man mal gesehen haben. Und je früher, desto besser. Da kann man dann auch noch viel lernen, viel dumme Fragen stellen, wenn man dann am besten noch als Werkstudent nachher auf der Baustelle ist und am besten vielleicht noch irgendeinen pfiffigen Polier hat, der einem als Mentor dann nachher dient. Also rausgehen, Schuhe schmutzig machen.
Ja, stimme ich dir zu 100% zu. Ich hatte nämlich auch mal damals, als ich noch als Student gearbeitet habe, einen Planungsingenieur, der mich betreut hat und der gesagt, du musst raus auf die Baustelle, wir machen jetzt eine Bewährungsabnahme, weil du musst das Eisen fühlen, ja, weil es war wirklich so, Bewährungspläne zeichnen, aber auch berechnen und man muss halt ein Gefühl dafür entwickeln, wie groß jetzt ein 20er Eisen ist, wie groß 25er Eisen ist und da muss man halt einfach ein Gefühl und ein Gespür dafür entwickeln und am besten geht das wirklich nur vor Ort, wenn man das auch vor Ort sieht und auch anfasst, ja, und da stimme ich dir komplett zu, raus auf die Baustelle, wirklich vor Ort sehen, fühlen, auch anfassen, sich dreckig machen, weil dann kann man sich viel besser auch dann in der Planung oder im Büro in die Lage vor Ort draußen hineinversetzen. Sehr cool. Ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, liebe Isabel, und zwar die Frage nach deinem Lieblingsbauwerk. Was ist dein Lieblingsbauwerk?
Es ist inzwischen lustigerweise die WBS-70-Platte. Kommt vielleicht auch darin, dass ich jetzt immer stärker in das Thema Sanieren einsteige. Ich finde der Plattenbau von damals hatte schon ziemlich viele gute Ansatzpunkte, auf die wir uns vielleicht teilweise wieder ein bisschen zurückbesinnen sollten. Also ich will jetzt um Gottes Willen nicht dafür plädieren, dass wir wieder WBS-70-Platten irgendwo hinstellen, aber einfach dieser Grundgedanke dahinter, weil Systematisierung bringt halt einfach Vorteile. Und vor allem Mietwohnungsbau muss nicht individuell sein, weil man baut für eine ganze Reihe von Leuten. Eigentumswohnungsbau ist nachher natürlich was anderes. Aber man kann es eh nicht der einzelnen Person recht machen. Deshalb dieser Grundgedanke, Wohnungsbau zu systematisieren, damals im Plattenbau angefangen. Deshalb ist inzwischen die WBS-70-Platte mein Lieblingsbauwerk. Und ich freue mich auch schon darauf, ich werde das jetzt dieses Jahr ein bisschen fokussieren, das Thema, wie saniere ich diese sinnvoll und wirtschaftlich? Wird meine nächste neue Herausforderung.
Finde ich gut, weil da, wo schon ein Bestand da ist, da wäre es doch schade, den irgendwie komplett wieder abzureißen und dann wieder was Neues hochzubauen, sondern einfach mit dem Bestand so zu arbeiten, dass man mit möglichst wenig Investition aber den größtmöglichen Ertrag erwirtschaftet, sei es durch eine Renovierung, Modernisierung, wie auch immer. Sehr schön. Isabel, ich möchte mich an der Stelle recht herzlich bei dir bedanken, dass du da warst, deine Einblicke, deine Erfahrungen mit mir geteilt hast, war super spannend. Und dann wünsche ich dir für die Zukunft auch alles, alles Gute, ganz viel Erfolg bei allen weiteren Projekten, auch bei Goldbeck und dem modernen Wohnungsbau im Systembau. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke dir, danke für die Einladung und danke für die Chance, hier sprechen zu dürfen.
Super, mach's gut und ciao.
Tschüss.